Schön, lasst uns Platz nehmen. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Majestät, König Jesus, du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Lob und Dank. Und ich freue mich, dass ich hier den Herrn verkündigen darf, dass man hier Jesus groß machen darf, dass man einfach ihm dienen kann. Und wenn wir ihm dienen, dient er auch uns. Lob und Dank. Und ich möchte, bevor ich zu meinem Thema komme, gib deine Identität nicht auf. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Und zwar, muss ich gucken, wie es hier weitergeht. Gib deine Identität nicht auf. Ja, ich sag's einfach weiter. Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Und dann möchte ich ganz herzlich einladen zu den Gottesdiensten, den Heilungsgottesdiensten mit Billy Smith vom 14. bis zum 23. März jeweils 19 Uhr. Ganz herzlich eingeladen zu diesen Gottesdiensten. Und hier jetzt halt fest an deine Identität, wer du bist, wenn du das entdeckt hast. Und wichtig ist, dass du das entdeckt hast, dass du wenigstens weißt, wer bin ich eigentlich, was will Gott von meinem Leben und dergleichen. Und du wirst überrascht sein, was Gott aus deinem Leben dann alles so macht. Gib deine Identität nicht auf. Am Samstag, also morgen, werde ich das Thema haben: Jesus nimmt dich an, so wie du bist. Du musst dich nicht verschönern. In England, in London, war einmal ein Maler, der wollte so ein Bettler auf der Straße malen. Er hat gesagt: Du gefällst mir, ich möchte dich malen, kommst zu mir. Und dann hat der Bettler sich einen Frack gekauft, einen Zylinder aufgesetzt, und dann kam er, sagte: So will ich nicht, ich will dich so haben, wie ich dich auf der Straße gesehen habe, als armen, bettelnden Menschen. So bleib, wer du bist. Gott nimmt dich so an, wie du einfach geboren bist, wie du dich entwickelt hast, wie deine Geschichte ist. Ja, Jesus nimmt uns als Sünder an. Und du weißt, du musst dich nicht verschönern und verbessern und was weiß ich nicht qualifizieren. Der Herr macht das Übrige, was noch fehlt, er wird hinzutun. Dann am Sonntag wird das Thema sein: das Abenteuer des Glaubens. So, gute Themen, herzlich eingeladen. Diese Predigten kannst du auch im Internet nachhören oder auf CD bestellen, wie auch immer. Ich lade dich ganz herzlich ein. Wisse, wer bist du? Wenn ich so ein Interview jetzt machen würde und euch das Mikrofon vorhalten würde: Wer bist du? Was hältst du von dir? Was denkst du, wer du bist? Ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin Arbeiter, ich bin Beamter, ich bin Faulenzer. Sag, was du bist und wer du bist. In der Bibel haben wir mehrfach so ein Interview. Sogar Jesus fragt einmal: Was sagen die Leute von mir? Was bin ich? Wer bin ich eigentlich? Ja, und dann sagen die einen: Du bist ein Prophet, du bist ein Lehrer, du bist ein Rabbiner, du bist das und das und das. Ja, und was sagt ihr, dass ich bin? Und dann kommt Petrus wie aus der Pistole geschossen: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ganz am Anfang in der Bibel haben wir in Johannes Kapitel 1, Vers 19 und folgende Verse, da wird Johannes der Täufer befragt: Wer bist du? Und Johannes der Täufer war von Gott verheißen, er war ein gesegneter Mann Gottes, und ganz Jerusalem ging raus, lässt sich von ihm taufen: Wer bist du? Und er sagt: Ich bin nicht er. Ich bin nicht der Messias, auch wenn ich der Verheißene bin. Ich bin nicht der Prophet, oder ich bin auch gar nichts. Auch wenn von mir geweissagt worden ist in der Bibel: Der Elia muss zuerst kommen. Nein, ich bin nur eher ein Wegbereiter des Herrn, der seinen Weg geht, der eine Stimme Gottes ist in der Wüste. Ich bin nur er. Also ich bin nur einer, der nicht würdig ist, ihn zu taufen und die Schuhriemen aufzumachen. Er sagt: Ich bin nicht er. Ich bin nicht er. So, wir sind auch nicht Christus, und wir sind nicht der und der. Wir sind auch nicht der Heilige Geist, und wir sind nicht der Herrgott. Manche Leute bilden sich das ein: Das wäre ich alles. Nein, das ist man nicht. Aber wer bist du? Wer bist du? Denk drüber nach. Es gibt so viele Menschen, die haben sich in eine Schablone pressen lassen. Die sind Schablonen- oder Schubladenchristen. Sich irgendwo da verstauen lassen. Wir haben zu Hause bei uns in der Sowjetunion, wo ich groß geworden bin, keine Tapeten gehabt, sondern solche Walzen. Und dann hat man die Wände gewalzt da. Einfach mit so Muster und dann oben einen Strich gezogen. Und wir auch immer so schön nebeneinander einfach die Walze genommen. Und so viele Christen sind in so einer Walze gestampft. Und die werden dann nach irgendeinem Muster überall da aufgepeppt, alle gleich. Und das ist, was der Antichrist macht. In der Endzeit wird der Antichrist alle Leute gleich machen. Sozialismus, Gleichmacherei. Und so ein Abklatsch von irgendjemand hat sich entdeckt, nur eine Nummer. Das ist, was der Antichrist in der Endzeit fertigbringen wird. Viele Menschen leben nach irgendeinem Ideal, nach irgendeiner Idee, nach irgendeiner Philosophie, nach irgendeinem Dogma. Weißt du, es gibt so viele gezüchtete Kreaturen. Wenn du heute Obst einkaufst, du kriegst kein Original mehr. Weißt du, sie sind alles gezüchtet in Holland irgendwo im Gewächshaus. Eins wie das andere. Die Äpfel haben bestimmte Größe. Und wenn sie nicht bestimmte Größe haben, werden sie nicht verkauft. So, das ist nicht mehr natürlich. Geklonte Christen, so Abklatsch von irgendwas. Wer bist du? Ich möchte, dass du nachdenkst, dass du nicht irgendjemand kopierst, irgendjemand nachläufst. Du bist als Original geboren und du solltest nicht als Kopie sterben. Das bist du, wer bist du? Das gilt vor allem für die Religion ganz besonders. Weißt du, die Pharisäer, die haben versucht, den Alten ist gesagt, wir wollen so sein wie die Alten, wie Hillel, wie Moses, wie Elia, wie irgendeiner der Propheten. Die Alten, die haben die Alten kopiert. Wen kopierst du in deinem Leben? Ich habe mal einen Mitarbeiter bei mir in Stuttgart in der Gemeinde gehabt von den Amish-Piepeln. Der kam und sagte, Gott hat mich gerufen nach Deutschland. Ich spreche die deutsche Sprache. Habe ich gesagt, gut, das freut mich, komm her. Aber der hat so ein Deutsch gesprochen aus dem 16. Jahrhundert, Martin Luther Deutsch. Wie die Mennoniten dort oder diese Amish-Leute sprechen ganz altes Deutsch aus dem 16., 17. Jahrhundert. Und dann hat er mir erzählt, was dort alles läuft. Die fahren noch mit der Pferdekutsche und wenn sie ihr Auto kaufen, werden die Chromteile abmontiert. Also alles, alle Luxus meiden sie. Und dann die Männer, wenn sie heiraten, haben sie Bärte. Dann weiß man, wer verheiratet ist und wer ledig ist. Die ohne Bart sind noch ledig und die mit Bart sind verheiratet. Also interessant, wie das war. Aber das Interessante, obwohl diese Leute so religiös sind, ich habe dann in der Statistik später gelesen, eigentlich, wenn sie so christlich sind, so religiös sind, sollten sie wirklich glückliche Menschen sein. Aber was ist, die haben die höchste Selbstmordrate Amerikas. Die sind religiös, verstehst du? Religion kann einen kaputt machen, krank machen. Die Pharisäer, weißt du, die können nicht lachen, die haben da anscheinend irgendwo Magenprobleme. Leben altmodisch, leben unnatürlich und sind nicht glücklich. Was sagt uns die Bibel? Wir sollen uns in die Zeit hineinschicken. Nutze die Möglichkeiten, die du hast, Internet, Computer, was weiß ich alles, Mikrowelle. Und wir haben so viele Dinge. Wir könnten noch altmodisch leben und mit der Federkutsche fahren, aber das macht man nur zur Hochzeit vielleicht. Die Zeiten sind vorbei. Genieße die Segnungen der Zeit und wir sollen angepasst sein. Wer bist du? Bist du so ein altmodischer Christ, der im 16. Jahrhundert lebt, mit dem Bart oder was weiß ich, schwarz angezogen wie die muslimische Frauen, die jetzt irgendwo aus dem Orient herkommen, wie die Amish-Bibel. So viele Christen leben lebensfremd, unpraktisch, ungewöhnlich. Die fallen zwar auf, aber sie sind nicht glücklich. Die sind nicht glücklich. So, da muss irgendwas verkehrt sein in der ganzen Geschichte. Wir denken manchmal, wenn wir so fromm sind, dann sind wir glückliche Menschen. Glückliche Menschen sind Menschen, die sich freuen. Denk an die Brasilianer, denk an Leute, die irgendwo dritten Welt kommen. Also es ist interessant, für mich war es sehr interessant, dass ich in Indien war, in die Slums, obwohl die Leute, die Kinder nichts haben, aber die sind glücklich. Und in Indien gibt es eines, nicht schwarze Farbe. Die Leute kleiden sich alle bunt und die sind glücklich und fröhlich, obwohl sie nichts haben. Aber die spielen auch mit kleinen Sachen. Wir können glücklich sein ohne nichts. Unterdrückte Gefühle sind gefährlich. Die machen einen krank. Und das Leben ist mehr als nur Religion, als nur irgendwelche Fantasien oder Philosophien und Theologien. Einfach, wir sollen abschalten und wir sollen ganz natürlich sein. Jesus war ein ganz natürlicher Mann. Man muss ihn sogar verraten, wer ist er oder wie sieht er aus. So, wer bist du? Wer bist du? Denk drüber nach, über dein persönliches Leben, wer bist du? In welchen Grenzen bewegst du dich? Nach welcher Art bist du ein Deutscher? Bist du ein Jude? Bist du ein Amerikaner? Was bist du für einer? Wie gestaltest du dein Leben? Paulus sagt, ich bin allen alles geworden. Musst du vorstellen, er passt sich an. In Griechenland ist er ein Grieche, in Rom ist er ein Römer, in Syrien ist er ein Syrer und in Jerusalem, als er dort ist, dann ist er ein Jude, ein Rabbiner. Das Leben muss sich entfalten und sich entwickeln. Echtes Leben will sichtbar werden. Transparent. Das, dass man weiß, der Mann ist authentisch, was der sagt und was der tut. Wir sollten mit dem Leben mitwachsen und uns mitentfalten. Das Leben sucht seinen Weg, entwickelt eine Eigendynamik. Der moderne Mensch, der sollte einfach das Leben gebrauchen. Nimm die Stunden, wie sie kommen, nimm jede Gelegenheit, jeden Augenblick. Genieße deine Kinder, genieße deinen Partner, genieße deine Arbeit, genieße. Wir sollten wieder genießen, nicht nur, das darf ich als Christ nicht. Weißt du, das darf ich nicht und das darf ich nicht. Ein Mann Gottes, glaube ich, zum Motiv ist es gewesen, da kam jemand, dann sagte eine Frau, eine Lebedame, sie tun mir aber leid, sie sind arme Menschen. Sie dürfen nicht tanzen, sie dürfen das nicht, sie dürfen das nicht, sie dürfen kein Wein trinken, sie dürfen nicht. Dann sagt der Modi, was, ich darf das nicht, ich darf alles. Aber nicht alles bessert mich, nicht alles frommt mir, nicht alles qualifiziert mich, ich darf alles. Christen dürfen grundsätzlich alles, bloß sie dürfen sich nicht binden. Wir sind zur Freiheit berufen, als Kinder Gottes. So der Deutsche, der ist sehr genormt. DIN, deutsche Industrienorm. Weißt du, da wird alles so geregelt bei den Deutschen. Wie die Schrauben aussehen sollen, wie der Gottesdienst aussehen soll, 20 Minuten ist vorbei, aber ich passe mich den Gottesdienstregeln nicht an. Ich möchte weitergehen, ich möchte das rüberbringen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und auch heute Abend. So, wir sind vernormt, auch als Christen. Früher, da haben sie einen Turban gehabt, die Damen, die Schwestern, so eine Hochfrisur, da wusste es ganz genau, das ist eine Fromme. Geht entweder zu der Pfingstgemeinde, zum Baptisten oder sonst irgendwo. Heute weiß man nicht mehr genau, aber an was erkennt man heute einen Christen? An was erkennt man einen Christen? Nicht nur an irgendwelchen religiösen Zeichen oder dass er ein Etikett trägt, ich bin ein Christ. Was ist für uns normal? So standardmäßig, serienmäßig oder gewöhnlich, was ist so? Was bist du? Was bist du? Wir halten uns so tierisch an diesen Normen. Ich bin das und das und das. Ich bin ein Christ. Wie sieht ein Christ aus? Denk drüber nach. Der sieht aus wie Christus. Und Christus war sanftmütig, demütig, das waren so seine Qualitäten, hat das mit dem inneren Menschen zu tun, nichts mit dem Äußeren. Ein Christ hat nichts mit dem Äußeren zu tun, vergiss es. So, Normen verschließen uns, Normen machen uns exklusiv, so wie die Pharisäer. Ich bin religiös, ich bin ein Frommer, ich bin ein Jude, ein Orthodoxer. Und was auch weiß ich. Wir glauben, dass Gott uns geschaffen hat in seiner Vielfalt. Und ja, weiß und schwarz und gelb und lila. Also schon, weißt du, Gott hat uns wunderbar geschaffen und wir sind ein Originale. Wir sind Originale. Weißt du, und wir sollten Originale bleiben bis zum Schluss und nicht irgendjemand zu kopieren. Wir haben eine Zeit lang auf einer pfingstlichen Bibelschule ein ganzes Semester oder ja, ein ganzer Kurs von Pastoren bekommen, die haben immer den Kopf schief gehalten. Dann ist man der Sache nachgegangen, warum halten die immer den Kopf schief? Weißt du, wenn, und der Lehrer, der war ein gesegneter Lehrer, der hat wirklich den Heiligen Geist gehabt, und wenn er gesalbt war, hat er immer den Kopf schief gehalten. Jetzt haben die Brüder, die dann von der Schule kamen, haben gedacht, wenn wir predigen, wenn wir die Salbung haben, müssen wir auch den Kopf schief halten. Bleib original. Bleib original, du musst nicht den Kopf schief halten, du musst auch niemand nachäffen. Der Teufel versucht immer wieder nachäffen. Wenn du betest, bete so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Wenn du predigst, predige so, wie Gott dir Gnade geschenkt hat. Wir sind ja Originale und wir sollten auch das bleiben. Uns nicht irgendwie vernormen lassen. Entdecke deine eigene Identität. Versuch zuerst einmal zu verstehen, wer bin ich eigentlich? Wenn du weißt, wer du bist. Wenn du weißt, dein Weg, und Johannes der Täufer wusste seinen Weg, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ich muss nicht den Jesus kopieren. Ich muss nicht irgendwelchen Rabbi kopieren. Ich muss nicht irgendwelchen Lehrern kopieren. Er nimmt da seinen Gürtel, seinen Kamelhaarmantel, seine lecker Lieblingsspeisen waren wilder Honig und Heuschrecken. Du würdest sagen, sowas essen wir nicht. Verstehst du? Aber er wollte so sein, wie Gott ihn berufen hat. Und er hat so draußen am Jordan gepredigt, nicht auf einer Kanzel irgendwo in Jerusalem, in einem Lehrstuhl und nein. Und wir sollen uns einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Und wir sollten ja, uns selbst annehmen. Viele Menschen können sich selbst nicht annehmen. Wie, ja, sie wollen was anderes sein. Dann lernen sie, studieren sie und dann werden sie ja, entlassen. Dann kommen sie nach Hause aus der Bibelschule, aus dem Seminar oder aus der Uni und dann versuchen sie, irgendjemanden darzustellen, weil sie gar nicht sind. Gott möchte uns als Originale haben. Und dass wir als Originale durchs Leben gehen, was bei Gott zählt, fragt er, was bist du? Was bist du? Zu was bist du fähig? Und versuche niemand anders zu kopieren. Alles, was Gott zulässt, das ist normal. Und Gott hat dich zugelassen, dass du so zum Herrn kamst, mit deinem Temperament, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Charakter. Und vielleicht ist dein Charakter komisch, aber Gott will deinen Charakter gebrauchen. So viele Menschen denken, ich muss mich verändern. Nein, heilige deinen Charakter, heilige dein Temperament, heilige deine Art und Weise, so wie du bist. Lass es gereinigt sein, von Gott abgeklärt, und dann sei du sowas, ein Sanguiniker, dann happy, unglücklich und laut, ein Choleriker, sei ein Choleriker. Gott gebraucht diese Temperamente. Stell dir mal vor, alle wären gleich, alle wären Melancholiker, dann würden sie die ganze Zeit heulen. Und Phlegmatiker, die würden sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Nein, Gott hat uns in der Vielfalt geschaffen, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Gott will, dass wir über unseren Horizont hinausgehen, uns qualifizieren und noch originaler werden, uns nicht festlegen. Deshalb diese Schablonen, Gott will uns, auch heute, das ist meine Botschaft, Gott will dich von deinen Normen, deinen Schablonen, deinen Festlegungen erlösen. So viele Menschen haben sich festgelegt. Und ich spreche das aus der Seelsorge. Ich kenne hier, diese Person ist nicht mehr da, aber ich kenne jemanden, der hat sich gesagt, mit 40 werde ich Herzinfarkt kriegen. Mein Vater hat auch mit 40 Herzinfarkt gekriegt. In meiner Generation, in meiner Familie ist, die haben alle sehr früh gestorben, haben einen Herzinfarkt bekommen. Und ich habe gesagt, Bruder, lass es bleiben, vergiss es, du bist erlöst, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Original. Aber nein, der liebe Bruder hat sich nicht erlösen lassen von der Festlegung. Und Festlegung ist genauso schlimm wie eine Sünde, wie Geiz. Oder wie vieles andere. Lass dich erlösen, auch von der Festlegung. Auch wenn das alles stimmt. Oder in England, in London, hat sich eine Frau beide Brüste aboperieren lassen, amputieren lassen, weil die Mutter Brustkrebs gehabt hat und die Oma auch schon Brustkrebs gehabt hat. Wir sind erlöst, auch wenn das in der Gene drin liegen würde. Wir sind erlöst von Traditionen, wir sind erlöst von Genen. Wir haben jetzt ein Gottesgen in uns. Und jetzt muss dieses Gottesgen sich entfalten und entwickeln in unserem Leben. Nehmt euch einander an. Aber nicht nur, dass wir jetzt die anderen annehmen, sich selbst anzunehmen, das ist ein Kunststück, sich selbst anzunehmen. Gott will, dass die Vielfalt existiert, dass wir vielseitig sind, dass wir über uns selbst hinauswachsen, dass wir uns selbst nicht ins Bein stellen und stolpern darüber. Der Heilige Geist befreit uns von den Schablonen, glaube ich das, von deinen Festlegungen und diesen Festungen Satans, dass du gar nicht frei denken kannst, mit 40 kriege ich Herzinfarkt, mit 40 wird das und das passieren. Vergiss es, lass dich erlösen von dummen Gedanken, die der Teufel eingepflanzt hat und uns einsuggeriert hat, falsche Vorstellungen, falsche Ahnungen, falsche Gefühle. Viele neigen zu Extremen. Und dann, vor allem auch Deutsche, die pendeln von einem Extrem zum anderen. Entweder sind sie ganz liberal oder dann sind sie ganz konservativ. Lass dich erlösen. Sei du, wie du bist. Gott hat dich gewollt. Und Gott hat dich geplant. Und fang an, richtig zu leben. Dein Leben richtig zu gestalten. Ich denke nur an die Kinder Israel. Weißt du, die Kinder Israel sind uns eine Lektion. Die kamen ins gelobte Land und Gott hat gesagt, ihr sollt die Feinde vertreiben, alle miteinander. Euch ist das Land versprochen und ihr sollt das Land einnehmen. Aber da passiert etwas, das 400 Jahre lang in Jerusalem, das war die Hauptstadt, sollte die Hauptstadt sein eines Tages, aber 400 Jahre lang regieren die Jebusiter in dieser Stadt. Jebusiter, diese Kanaaniter, das waren die Niedertreter, die einfach das Volk unterdrückt haben. Und die Frage ist, was unterdrückt uns? Wo sind unsere Jebusiter? Gott will, dass wir unsere Lebensgeschichte aufarbeiten und jeder bringt ein Paket mit. Jeder ist irgendwie in einer Schablone drin, durch die Erziehung. Je mehr du erzogen worden bist, desto mehr bist du verzogen. Entschuldigung, aber so ist es. Erziehung ist zwar gut auf eine Art, dass du stehst aber auf deine Beine und dass du dein Leben gestaltest, aber meistens ist die Erziehung dein Rückgrat brechen. Du musst dem Lehrer, der Kultur, der Tradition, dem Volk, den Politikern gehorchen. Aber eigentliche Erziehung ist, dass du lernst, auf deine Beine zu stehen und sagen, ich bin das, was ich bin. Gott hat ja gesagt, als er sich vorstellte, dem Moses, wie heißt du eigentlich, hat Moses gefragt. Und Gott sagte, ich bin, der ich bin. Und jetzt hör mir zu, wer bist du eigentlich? Du solltest auch das Gleiche von deinem Leben sagen können, ich bin, der ich bin. Ich bin der, den Gott gewollt hat, den Gott geschaffen hat. So und so, Du musst dich nicht verschönern und eine Maske aufsetzen und irgendwie dich verstellen. Du bist ein Original. Und liebe Leute, es ist so wichtig, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Steht in der Heiligen Schrift, das ist eine der Gebote Gottes. Und so viele Christen reden falsche Zeugnis. Ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm, ich bin müde. Das fängt schon an. Und wundere dich nicht, wenn du Schlafgeist kriegst. Ich bin arm. Wundere dich nicht, wenn dir alles geklaut wird. Verstehst? Wenn du sagst, ich bin, sag nichts Negatives hinterher. Denn das rächt sich. Das ist nämlich Gebete an den Teufel. Ich bin. Und der Teufel hört mit, dass du sagst, dass du bist. Ich bin alt. Und Alter ist keine Krankheit. Das ist normal. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Ich bin. Was bist du? Wer bist du? Ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste, sagt Johannes der Täufer. Ganz klipp und klar. Und das sind diese Festungen. Der Teufel versucht uns festzulegen, in eine Schablone, in eine Schublade zu stecken. Ganz besonders an den Schnittpunkt unseres Lebens. Du versagst irgendwo in der Pubertät, versagst vielleicht, als du aus der Schule kommst, kriegst keine Arbeitsstelle oder später kriegst keinen Partner. Ich bin verdammt und verurteilt. Nein, wenn du in Jesus Christus bist, bist du frei von jeder Form von Verdammnis. Egal, auch in menschlicher Form. Ich bin verdammt. Nein, du bist nicht verdammt. Du bist erlöst von jeglicher Form der Verdammnis. Die Jebusiter, die haben, obwohl der kleinste Stamm war im Kanaan, aber die haben so lange, 400 Jahre lang, diese Position gehalten, hielten am hartnäckigsten in Israel aus. Warum? Sie waren auf dem Berg Zion und das war ihr Platz und so weiter. Und Israel hat gesagt, Gott hat zu Israel gesagt, vertreibt diese Völker. Euch gehört das Land, aber diese waren ganz fest. Und Jerusalem war die Stadt, wo sich Gott offenbarte, wo der Melchisedek war, wo der Abraham Opfer gebracht hat am Berg Moria. So, aber sie haben das nicht getan. Sie haben nicht die Jebusiter vertrieben. Sie haben die Jebusiter nicht vertrieben. Satan richtet Festungen auf. Er will nicht, dass Gott zu seinem Recht in deinem Leben kommt. Dass du das wirst, was Gott wollte. Dass du das hast, was Gott wollte. Dass du das erreichst, was Gott wollte. So fang an, das zu tun, was Gott zu dir gesagt hat. Und es wird zum Verhängnis, wenn du Gott nicht gehorchst. Das rächt sich bitter. Und die Jebusiter waren 400 Jahre lang im Land und regierten dort. Bis David die Zivilcourage hatte und sagte, ich nehme die Stadt ein. Die Stadt ist Gott von Gott uns verheißen als Israeliten. Wir nehmen die Stadt ein. Und das hat er gemacht. Über einen Tunnel hat er dann erreicht. Und David hatte einfach festgesagt, und Blinde und Lahme werden die Stadt einnehmen. Blinde und Lahme, verstehst du? Also nicht die Stärksten. Und Blinde und Lahme, die glauben, die können die Stadt einnehmen. So, Satan versucht uns zu hindern, wo er nur kann, dass wir Gott betrügen. Du sagst ja, wie bitte? Ja, fang an, die Dinge aufzuräumen und aufzuarbeiten in deinem Leben, die Gott blockieren in deinem Leben. Und dass du dich entfaltest. Ich möchte, weil ich die ganze Zeit auch jetzt gerade hier an dem Zehnten und Opfer rummache. In Malachi Kapitel 3, Vers 8, da heißt es, ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Und wie betrügt ihr mich, fragt der Herr hier in Malachi. Und ihr sprecht, womit betrügen wir dich? Mit Zehnten und mit Opfergaben. Der Teufel versucht uns festzuhalten, dass wir Gott nichts opfern, höchstens so ein paar Groschen. Verstehst du? Und du wunderst dich, warum segnet Gott mich nicht? Gott wird dich segnen, wenn du anfängst, Lobopfer und Dankopfer und Brandopfer und welche Opfer auch immer dem Herrn zu bringen. Der Teufel versucht, deinen Gottesdienst zu stoppen. Und genau das ist, was die Jebusiter im gelobten Land getan haben. Die haben ja die heilige Stätte, den Berg Moria, da wo einst Abraham den Zehnten brachte, zu besetzen. Wir sind hier die Herren. Und wenn ihr was geben wollt, könnt uns geben. Verstehst? Und die haben den Segen abkassiert. Der Teufel will, dass du nicht den Zehnten gibst, dass du Gott kein Opfer bringst, dass du Gott kein Lob und Dank Opfer bringst. In 2. Samuel Kapitel 5, Vers 6, David aber nahm den Berg Zion ein. Zion, das ist ein interessanter Name, kommt von Zeus. Verstehst du, haben sie Gottes Stadt zum Götzenstadt gemacht. Berg Zion. Jebusiter haben das niedergehalten, klein gehalten, das Volk Israel gedemütigt, gerne unterdrückt und ausgenutzt. In Josua Kapitel 15, Vers 63, da heißt es, die Judäer konnten jedoch die Jebusiter nicht aus Jerusalem vertreiben. Ihre Nachkommen wohnen noch heute dort mittendrin unter uns in Juda. Weißt du, die können sie gut halten, wenn der Teufel deinen Gottesdienst beherrscht. Dein Gottesdienst, alles was mit Gott zu tun hat, beherrscht dein Gebetsleben, dein Gottesdienstbesuch, deine Glaubensstudium, was auch immer ist, wenn der Teufel deinen Geist beherrschen kann, dann bist du ein Sklave Satans. Du merkst es gar nicht. Du kannst religiös sein, kannst im gelobten Land wohnen, aber der kontrolliert das alles. Die Jebusiter konnten sie gut halten. In Richter Kapitel 1, 21, die Benjamiter konnten die Jebusiter nicht aus Jerusalem vertreiben. Sie wohnten dort, bis der David kam und sie vertrieb. Diese Jebusiter konnten sich festnageln an, ja, wir kontrollieren euch. Wir, diese große Stadt des Herrn, wird von uns kontrolliert. Die Gemeinde von uns kontrolliert, was auch immer ist. Und plötzlich mit der Zeit wurden sie ein Teil des Landes Kanaan. Gehörten dazu. Keiner sie nach 400 Jahren, wer weiß, wer denkt sich noch was dabei. Wenn der Teufel, weißt du, man gewöhnt sich an den Teufel, so wie man sich auch an Gott gewöhnen kann. Und es wird Zeit, meine lieben Geschwister, dass wir die Jebusiter auch bei uns loswerden. Du sagst ja, wo sind sie denn? Gut, dass du fragst. Was muss nicht alles bei uns passieren? Überleg einmal. Und es fängt mit dem Gottesdienst an, dass ich sage, ich opfere dem Herrn meinen Zehnten, ich bringe mein Opfer, ich lobe und preise den Herrn, ich mache meine Andacht. So viele Christen wundern sich, warum ist mein Haus nicht gerettet. Die Sache ist, machst du die stille Zeit? Das heißt nicht, dass du schläfst und ruhig bist, stille Zeit. Stille Zeit ist, dass du mit Gott Kontakt hast. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Sei konsequent. So viele Christen sind nicht konsequent. Und die Kinder gucken ganz genau zu. Lebt mein Papa richtig? Lebt meine Mutti richtig? Glauben sie richtig an Gott? Leben sie ihren Glauben aus? Weißt du, auch wenn sie schon erwachsen sind. Kaufen sie uns das ab oder nicht? Unseren Glauben? Die sehen, ob wir auf verschiedene Hochzeiten tanzen. Ob wir Gott und Mammon dienen. Die sehen ganz, und ich sage, so wie unser Papa oder wie unsere Mama wollen wir nicht sein. Du musst den Teufel loslassen. So, die Israeliten, die wurden kontrolliert von den Jebusitern. Die tun mir herzlich leid. Die Jebusiter machen sich lustig und sagten, ja, ja, die Betbrüder, die Betschwestern, verstehst du? Aber sie haben ihren Glauben nicht ernst genommen. Die Israeliten, wenn sie ihren Glauben ernst genommen hätten wie David, wir nehmen die fest ein, runter von der Burg, aus. Denn sie haben die Autorität gehabt, die hätten sie vertreiben können. Aber sie haben ihre Autorität, die Gott ihnen gegeben hat, nicht gebraucht. Und du hast Autorität zu Hause. Und wir sollen wieder die Autoritäten richtig einsetzen. Der Mann hat eine Autorität über seine Familie. Und wenn die Frau den Mann nicht akzeptiert und nicht ehrt, wie Gott es sagt, das ist, was man tun sollte als Priester, und wenn der Mann versagt in seiner Position, verstehst du, und ein Waschlappen ist, dann muss man sich nicht wundern, dass die ganze Familie bergab geht. Und sagt, ja, also was der Alte da will oder die Alte will. Wenn die Frau den Mann und der Mann den Herrn nicht akzeptiert, so weiter, da muss man sich nicht wundern, wenn die Kinder nicht spuren. Das ist eine Kettenreaktion. Liebe den Herrn von ganzem Herzen, so wirst du und dein Haus gerettet. Nur nebenbei, wie soll also diese Jebusiter vertreiben? Vor allem in unserer Gesellschaft. Warum die Familien kaputt gehen? Und das Problem liegt beim Mann. Der Mann hat versagt in unserer Gesellschaft. Nicht die Frau. Der Mann. Unterordnet sich Gott nicht. Der Mann sollte in die Kirche gehen. Aber was passiert? Er schickt die Frau in die Kirche zum Gebet. So wie er ist. Und er geht lieber ins Wirtshaus. Katholische Gegend ist es so. Hier bei uns nicht so. So, die Stadt muss eingenommen werden. Ergreife deine Position, wo Gott dich hingestellt hat. Und wenn du ledig bist oder wenn dein Mann nicht gläubig ist, dann versuch nicht den Platz von deinem Mann einzunehmen als Frau. Versuche deine Position richtig einzunehmen und setze ein Schild auf da, wo dein Mann sitzen sollte, nicht besetzt. Dann ergreifst du die Initiative und sagst, ich muss als Frau jetzt meinen Herrn ehren. Ich muss mein Bestes tun. Ich muss in den Gottesdienst gehen. Ich muss die Bibel lesen. Ich muss Hausandacht machen. Ich muss mit meinen Kindern beten und mit meinen Enkelkindern oder Urenkeln. Was glaubst du, warum in Russland die Religion wieder auflebt? Die Babuschkas. Die haben die biblischen Geschichten erzählt und die haben die Religion weitergegeben. Und wir sollten auch uns nicht genieren, einfach den Glauben weitergeben, wenn du das nicht kannst. Und wenn dein Vater, deine Mutter es nicht tut, dann tust du das wenigstens. Fang du zu Hause ein Licht und Salz zu sein. Als Kind, als Jugendlicher, als Teenager. Die Stadt muss eingenommen werden. Und nicht, dass die Jebusiter alles beherrschen und kontrollieren. Hier in Jerusalem, einst war Jerusalem ganz was anderes. Es war eine heilige Stadt. Der Melchisedek, Der Priester Gottes residierte dort, 1. Moses Kapitel 14, Vers 18. Dort war der Hügel Moria. Dort hat Abraham seinen Sohn Isaac geopfert. Dort wurden Opfer gebracht. Und deshalb war die Stadt ja in guten Händen. Und wenn wir Gott Opfer bringen, ich komme da immer wieder zurück, wenn du Gott Lob und Dank Opfer bringst und ja, was auch immer ist, den Zehnten in dem Herrn bringst und Almosen gibst, weißt du, Almosen ist etwas, was niemand angeht. Der Zehnte ist berechenbar, 10%. Aber Almosen weiß keiner. Da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Wenn der Gottesdienst aufhört, so die Philister haben beim Saul und David hat keine guten Zeichen gehabt und keinen guten Start gehabt. Die Philister hatten die Bundeslade weggenommen und so hat er das Königreich übernommen. Ohne Bundeslade, ohne der Gegenwart Gottes. Und David sagte, ich muss Gott zurück nach Israel bringen, nach Jerusalem. Als Saul mit der Bundeslade dagegen die Philister marschierte, da heißt es, als die Bundeslade geklaut wurde, genommen wurde, Ichabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Wer bist du? Hast du noch die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben? Oder heißt es auch Ichabod, die Herrlichkeit Gottes ist verloren, ist uns geraubt worden, ist dahin. Die Philister triumphieren. Das war auch der Grund. Ihr kommt da nicht rein. Ach, ihr armen, dummen Juden da oder Israeliten. Ihr werdet die Stadt nie bekommen. Wir sind die Herren. David war der Mann Gottes, der nach dem Scheitern, nach der Katastrophe, nach dem Gericht Gottes einfach gesagt hat, ich muss meine Berufung wahr machen. Ich muss die Stadt erobern. Wer bist du? Die Leute haben David auch nicht ernst genommen, so wie die vielleicht dich heute nicht ernst nehmen als Christ. Aber du musst dich durchsetzen. David hat keinen guten Stern gehabt, als er anfing. Aber David setzt sich ein und sagt, ich muss den Herrn wieder am ersten Platz in meinem Leben setzen. Der Herr ist mein Hirte. Denk an diese wunderbaren Worte von David. David sagt, ich muss Gott gehorchen. Der König Saul hat Gott nicht gehorcht, aber ich werde es tun. Und als er das anfing, Gottes Willen zu tun, konsequent war in seinem Leben, hat Gott ihm Sieg für sie gegeben. Und wo er da nicht war einmal, du kannst ja Situation im Leben Davids beobachten, da wo er nicht konsequent war, haben die Philister über sein Leben triumphiert. Da musste sogar als Depp nach Gaza gehen, das aus dem Mund schäumt und sagt, kann nicht bei dir Zuflucht finden. Hat Depression bekommen und alles Mögliche, nur weil er Gott nicht gehorchte. Oder Gott nicht vertraute. Auch da haben Gottes Menschen immer wieder Krisen und so weiter. Weißt du, du kannst mal ganz stark sein und dann bist du wieder ganz schlapp. Was bist du? Und er beginnt in 2. Samuel Kapitel 5, Vers 17, er beginnt seine wahre Berufung zu ergreifen. Und erst als Jerusalem eingenommen wurde und die Bundeslade nach Jerusalem zurückkam, da hat Gott ihn mächtig gesegnet. Als die Festung der Jebusiter gefallen ist, als er sagt, jetzt gehört ganz Israel dem Herrn. Und das war nachher sein Sohn hat das Reich Israel übernommen, in der weitesten Ausdehnung, was Israel je bisher gehabt hatte. David hat es nicht hingenommen, dass die Feinde über ihn spotten, weißt du, und ihn auslachen. Wir sollten wieder unsere Initiative ergreifen und unsere Identität. Und radikal werden. Ich will Gott dienen, ich will für den Herrn da sein, ich will das Optimalste für mein Leben machen. Und wenn du das tust, wenn du brennend im Geist bist, im Geist wandelst, wird der Herr Gnade schenken. Und in der Zeit, als David dann sich Gott so hingab, wurde er zu einem Multitalent. Wie viele Gaben und Talente er hat dann entwickelt. In 1. Korinther 18, in 1. Chroniker 18, Vers 3 und Vers 14. 1. Chroniker 18, Vers 3. Er schlug auch Hadad Eser, den König von Saba, bis Hamad, also ganze Gegend, als er auszog, hat seine Macht aufgerichtet von Euphratstrom und so regierte David über ganz Israel und schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem Volk. Verstehst du, er hat es gewagt, aber Jerusalem musste zuerst eingenommen werden. Wenn solange du nicht das Heiligtum, dein Herz einnimmst für den Herrn und Jerusalem, das ist dein Herz, das ist deine Seele, das ist dein Geist. Solange da nicht der Herr residiert und regiert, dann wirst du kein Multitalent. Dann wirst du nicht schaffen, was du gerne schaffen möchtest. Du wirst ja immer wieder Niederlagen erleben. Aber hier, als er Jerusalem einnahm, das Heiligtum, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Als er das wagte, dann hat er die Volksfeinde besiegt von bis zum Euphrat. Muss vorstellen, ganz Syrien. Sein wahrer Triumphzug begann mit der Einnahme Jerusalems. Hol dir deine Identität zurück. wozu Gott dich geschaffen hat. Viele tragen ein Brandmal Satans in ihrem Herzen, weißt du, so geteilt, tanzen auf zwei Hochzeiten, nicht da richtig und nicht dort richtig. Löse dich von diesen Schablonen, in denen du hineingepresst worden bist, die Vorgaben, diese Traditionen, das ist eine ganze Menge. Löse dich von diesen Festungen, wo man dich hineingestopft hat und die du, in denen du dich selbst wohlfühlst, fühlst Dinge, was dich beherrschen. Ja, wir sind arm und wir bleiben arm. Verstehst du, wir haben in der Bibel Leute, die unter den schlechten Vorzeichen aufgewachsen sind. Der eine ist der Jabez, habe ich heute noch gelesen. Es war ein Sohn einer Prostituierten, verstehst du, und ein Krüppel noch dazu, behindert, aber da war ein Richter und hat Israel gerichtet, auch ein Behinderter, der kann aus seinem Leben etwas machen. Gib dich nicht ab mit negativen Gedanken. Ich habe am Mittwoch euch erzählt von dieser Paralympics. Verstehst du, Behinderte, die können aus ihrem Leben noch Goldmedaillen gewinnen. Die trainieren, sich nicht aufgeben. Was ist in deinem Herzen? Was bist du? Hol dir deine Identität zurück. Löse dich von den Festungen, die dich beherrschen, dich kontrollieren. Wer bevormundet dich? Weißt du, wir sollen demütig sein, aber wir sollen uns nicht beherrschen lassen. Wir müssen immer noch wir selbst sein. Wer bist du? Wer kontrolliert dich? Wer bevormundet dich? Wer hat dich so am Gängelband? Wer hat dich entmündigt? Überleg einmal, denk drüber nach. Vertreibe deine Jebusiter, die sich in deinem Leben eingeschlichen haben. Die haben kein Recht, dich zu beherrschen. Gott hat dich erlöst. Jesus Christus ist für dich gestorben. Und bring Ordnung in deinem Leben. Das meiste, warum bei vielen Menschen nicht klappt, ist, weil sie keine Ordnung in ihrem Leben haben. Die sind geistliche Chaoten. Sorge für Ordnung in deinem Leben, dass 1 und 1 2 ist. Sorge für die Ordnung in deinen Finanzen. Das habe ich gesagt, mit dem 10. fängt es an. Sorge für den Ablauf deines Lebens. Der Herr soll an erster Stelle in deinem Leben sein. Morgens, wenn du aufwachst, sollte er der erste Gedanke sein. Und wenn du schlafen gehst, der letzte Gedanke. Und dort tagsüber kannst du machen, was du willst. 6 Tage sollst du arbeiten, heißt es in der Heiligen Schrift. Und dann solltest du einen Tag ruhen, Pause. Und diese Pause ist nicht, dass du grillst und auf die Jagd gehst oder Ausflüge machst. Sabbat ist etwas, wo du dann ruhst, wo du regenerierst, wo du Kraft schöpfst für morgen, für Montag, für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Bring Ordnung in deinem geistlichen Leben. Und da solltest du den Herrn fragen als erstes. Und wenn der Herr dir nichts sagt, dann gehst woanders und fragst woanders noch Hilfe. Aber zuerst mal zum Herrn. So viele Leute gehen zuerst zum Arzt, zum Psychologen und was weiß ich, zum Amt und zur Bank und zu allen möglichen Institutionen. Aber geh zuerst zum Herrn. Und wenn du zum Herrn gegangen bist und dann hör, was er sagt, dann wird er dir sagen, probier mal das und probier mal das und probier mal das. Aber zuerst mal den Herrn fragen. Rufe mich an in der Not, sagt der Herr, und ich will dir antworten und dir helfen. Gott gibt seinen Segen erst, wenn wir Ordnung geschaffen haben. Gott ist kein Gott, der Chaos duldet und mit dem Chaos einverstanden ist in deine Beziehungen, Chaos in deine Ernährung, Chaos in so vielen Dingen. Es gibt so viele geistliche Messes, auch wenn sie perfekt sind. Ich werde nie vergessen, wir haben in Heilbronn eine Frau gehabt, eine liebe Frau, Architektenfrau und so weiter. Dann habe ich mal gesagt, Schwester, ich möchte mal bei dir nach Hause kommen und ich möchte euch mal besuchen. Dann sagt sie, nein, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Da habe ich gesagt, wieso kann ich bei dir nicht nach Hause kommen? Ich möchte auch deine Familie kennenlernen. Ich möchte mal wissen, wo du wohnst und was du machst und so weiter. Ich will dich mal besuchen als Pastor. Dann sagt, nein, das kannst du nicht. Und dann sage ich, ja, sag mir, erklär mir warum. Weißt du, sie hat mir die Wahrheit gesagt. Die ganze Wohnung vollgestopft mit Eierschachteln und Zeitungen. Verstehst du? Sie war so messy, sie hat alles gesammelt. Und ich habe dann irgendwann mal den Mann kennengelernt. Dann sagte, wissen Sie, ich wäre schon längst Christ, aber meine Frau hat meine ganze Wohnung vollgestopft mit allem möglichen Unrat. Ich muss nur seitlich, kann ich nur in meine Wohnung rein. Ich komme gar nicht durch die Tür. Und habe ich gesagt, Schwester, du kannst dein Haus nur dann retten, wenn du dein Haus, deine Wohnung raus sauber machst, aufräumst, entmistest, einen Container bestellst. Und das hat sie nachher gemacht. Und als sie das gemacht hat, ist ihre Familie gerettet worden. Als sie aufgeräumt hat, dann haben sie gesehen, tu unsere Mutti mit. Und eine Die Tochter ist irgendwo in München zurzeit, Ärztin und dergleichen, also der Sohn auch. Und auch der Mann kam dann nachher in den Gottesdienst. Als sie aufhörte, Messe zu sein. Wir müssen Beispiele geben und ja, ordentlich leben. Du sollst sammeln. Du sollst nicht alles rausschmeißen, aber du sollst nicht horten. Gott gibt Segen, wenn Ordnung da ist. Ordnung in der Wohnung. Ordnung im Leben. Bring Ordnung in deinem Leben, dann wirst du gesegnet werden. Ordnung in den Finanzen. Ordnung in der Zeiteinteilung. So viele Leute haushalten nicht mit ihrer Zeit. Weißt du, die gucken bis zum letzten Programm, heute gibt es nicht mehr. Früher gab es die Nationalhymne noch. Und dann gingen die Lichter aus. Aber heute, weißt du, bis in Ultimo, bis man nicht mehr kann. Man schläft ein vom Fernsehen, man wacht mit dem Fernseher wieder auf. Wir sollten unsere Zeit, die Nacht ist zum Schlafen da. Der Tag zum Arbeiten. Regelmäßigkeit im Essen. So viele Leute leben nicht richtig, sie essen nicht regelmäßig und wundern sich, warum mit meiner Verdauung und mit meinem Kreislauf und mit vielen anderen Dingen nicht stimmt. Fang an, bring Ordnung in deine Ernährung. Löse dich von faulen Kompromissen. Weißt du, was das heißt? Erwecke die erste Liebe. Lass Gott wieder Nummer eins sein. Und deshalb, ich sage dir eines, wenn du aufhörst, mit einem geteilten Herzen durch dein Leben zu gehen, du wirst merken, wie wunderbar sich das Leben einspielt und einrenkt. Höre auf mit dem Götzendienst, mit Menschenverherrlichung. Finde heraus, wer du bist und du hast eine Existenzberechtigung. Und dann hörst du auf mit Menschenverherrlichung. Ach, dieser Große, die Großen, die da oben. Wir brauchen manchmal 2, 3, 4, 5, 6 Befreiungen, bis wir endlich mal frei sind. Der Blinde, der in der Bibel geheilt worden ist, dann fragt der Herr, was siehst du? Ja, ich sehe Menschen wie Bäume. So etwas gibt es nicht. Und so ist es. Du bist erlöst und dann siehst du die Heiligen. Also so Superstar, was der alles macht. Aber dass er auch aus Fleisch und Blut ist, dieser Superstar, das merken sie nicht. Ich sehe Menschen wie Bäume. Du musst erlöst werden, dass du aufhörst, Menschen wie Bäume zu sehen. Menschen verherrlichen, auf Menschen zu hören, Menschenknecht zu sein. Und dann die zweite Heilung, der Herr legt nochmals seine Hand drauf und heilt ihn. Und dann fragt er, was siehst du jetzt? Ich sehe Menschen wie Menschen. Ich sehe Menschen wie Menschen. Weißt du was, das ist ganz wichtig, dass du Menschen siehst wie Menschen. Ja, ist das was Besonderes dabei? Als ich Rhetorikkurs besuchte oder Rhetorikseminare besuchte, das erste, was der Lehrer in einem Rhetorikkurs sagte, wissen Sie, sehen Sie Ihren Chef in Unterhosen, stellen Sie sich Ihren Chef in Unterhosen vor, dann werden Sie nicht so viel Respekt haben, denn er sieht genauso aus, wie alle Menschen auch aussehen. Stellen Sie sich mal in Unterhosen vor, verstehst du? Ich sehe Menschen wie Menschen und die sind alle sterblich, die sind nicht auch der Papst. Verstehst du, alle sind vergänglich, die Könige, die Herrschaften, die Künstler, die du so anhimmelst, die Superstar, die religiösen Menschen, diese Prediger, die Bischöfe, was auch immer ist, das sind alles Menschen. Stell mal den Unterhosen dir mal vor. Und wie sie dann im Sarg nachher liegen. Verstehst du? Und das ist unser Platz. Wie viel Erde braucht der Mensch? Nur ein Quadrat, je nachdem, ob es Urne ist oder Sarg. Die Apostel, damals die Jünger, bevor sie den Heiligen Geist hatten, und ich sagte, du wirst deine Identität erst richtig entdecken und finden, wenn du den Heiligen Geist hast. Als Jesus gekreuzigt wurde, haben sie sich aus Angst vor den Juden versteckt. Viele Gläubige leben im Untergrund aus Angst. Sie verstecken ihren Glauben. Sie trauen sich nicht an die Öffentlichkeit, denn sie denken, wenn ich da konsequent bin und mein Leben so lebe, wie ich leben sollte, da werde ich nicht mehr geliebt, die werden mich rausschmeißen. Ich werde nicht mehr anerkannt sein oder bleiben. Angst ist das, was uns eingeschüchtert hat. Und der Teufel versteht, diese Jebusiter verstehen uns einzuschüchtern. Passt auf, meine Lieben, passt auf. Und sie drohen uns. Der Teufel arbeitet immer mit Drohung. Die hohen Priester damals, den Apostel gegenüber. Wir werden dir deine Liebe und euch unsere Liebe entziehen. Wir werden euch nicht mehr respektieren, nicht mehr achten. Wir werden euch nicht mehr unterstützen. Wir werden unsere Mitarbeit entziehen. Wir werden euch verlassen. Und die meisten haben Angst vor Verlassenheit. Aber wenn du den Herrn hast, dann hast du keine Angst vor Verlassenheit, von Enttäuschung. Du weißt, mein Herr enttäuscht nicht. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr versorgt mich. Der Teufel arbeitet mit Drogen. Und aus Angst vor den Juden, was es auch immer ist. Die Apostel wurden bedroht, nicht mehr im Namen Jesu zu predigen. Lass Jesus weg und dann habt ihr Ruhe. Und das ist, was der Teufel vielleicht auch bei uns erreichen möchte. Das sind diese Jebusiter. Lass Jesus weg. Lass das Kreuz weg. Lass das Blut Jesu weg. Dann habt ihr Ruhe. Und seid humanistisch, Flüchtlinge und was weiß ich, die ganzen Menschen, nimmt alle auf, die ihr aufnehmen könnt. Gib deine Identität nicht auf. Der Teufel möchte uns, dass wir vermischen, dass wir nicht mehr wir selber sind, sondern irgendeine Kopie von irgendjemand. Gott macht nichts ohne dich und mich. Er sagt, ich brauche euch, aber ich brauche ein Original. Gott braucht Christen, die echt sind, wahrhaftig sind, die zu sich selber stehen. Ich bin. Und jetzt sag, was du bist. Die nichts anderes sein wollen, als das, was Gott aus ihrem Leben machen wollte. Und jeder hat eine extra Berufung. Jeder einzelne von uns. Der eine ist für das gerufen worden, der andere ist für das qualifiziert worden, der andere die Möglichkeit, der andere jene Fähigkeit. Gott hat uns Gnade geschenkt, uns die Schuld vergeben und er will jeden Einzelnen gebrauchen. Auf seine Art und Weise. Gott vergewaltigt niemand. Er zwingt niemand was auf, aber du spürst, in dir ist etwas, da kocht es, da brennt es. Lass raus, entfalte dich. Gott gibt dir Kraft, aber du musst es freisetzen. Du musst die Untugenden, was nichts taugt, ablegen. Du musst den alten Menschen ausziehen. Du musst dem Teufel widerstehen. Und du musst jetzt das machen, was Gott sagt. Die wenigsten Menschen hören auf den Heiligen Geist. Und meine Bibel sagt, die sind Christen, nicht die Halleluja schreien und die in einer Pfingstgemeinde sind oder charismatische Gemeinde sind oder Freikirche sind oder katholische Kirche sind. Nicht die sind Christen, sondern die der Heilige Geist leiten kann. Das sind Christen. Die sind Kinder Gottes. Und deshalb, was bist du? Kann der Heilige Geist dich leiten? Und der Heilige Geist führt uns individuell. Den einen so, den anderen so. Und das kannst du nicht raussuchen. Und kannst nicht dem Heiligen Geist kommandieren. Heiliger Geist, ich möchte so geführt werden. Du kannst es wünschen, aber kannst nicht befehlen. Er macht es. Er macht uns zu Salz. Und vielleicht macht er dich zum Zucker. Verstehst du, zum Süßstoff oder zum Honig. Und vielleicht macht er dich zur Heuschrecke. Vielleicht macht er dich zur Antilope. Er macht Persönlichkeiten und bestimmt unseren Charakter und Art und Weise. Gott macht dich frei. Aber loslassen musst du das Negative in deinem Leben. Du musst dich entfalten und so weiter. Du musst und entwickeln, wie er das will. Die Art, finde deine Art heraus. Was bin ich? Was bin ich? Ich sage, das ist so wichtig herauszufinden. Nach der Bekehrung, nach der Hingabe an Jesus Christus, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nach deiner Taufe, das Wichtigste ist herauszufinden, wer bin ich, was will Gott von mir? Was ist meine Berufung? Und dann bleib in dieser Berufung. Gott hat dich schon längst befreit aus dieser Schablone, musst du selber rauskommen und sagen, jetzt ich zwing mich raus. Du musst aus dem Sklavenhaus rausgehen, du musst dich rausführen lassen, welche der Heilige Geist leitet. Der Heilige Geist führt uns in die Freiheit der Kinder Gottes. Die Frage ist, ja, bist du schon in der Freiheit? Du kannst in der Freiheit draußen sein und der Teufel kann dich drin noch kontrollieren. Ich denke nur an die Israeliten, die sind schon längst hinter dem Pharao, den haben sie weggelassen, der Pharao ist schon längst ertrunken, aber in der Wüste, also, die denken die ganze Zeit an Ägypten. Die Oma kann längst tot sein, aber du bist immer noch an der Oma verpflichtet. Ich denke nur, eine Frau, die, glaube ich, Stuttgart war es, da habe ich gesagt, wir haben Taufe, wer getauft werden möchte, der darf sich taufen lassen, wir laden alle herzlich ein. Dann sagt sie, wenn ich mich taufen lasse, meine Großmutter wird sich im Grab umdrehen. Verstehst? Die Leute werden beherrscht von der Großmutter, die schon längst tot und verfault und verschimmelt ist. In aller Liebe. Also, was passiert? Mein Großvater oder Urgroßvater, löst dich von diesen heimlichen Kontrolleuren. Die sind da, die dich beherrschen und kontrollieren, auf dich aufpassen. Die Israeliten waren ständig, ja, sobald es schlecht ging, ach, wir möchten lieber nach Ägypten gehen, dort gab es noch Kümmel und dort gab es das und das. Die Jebusiter waren die heimlichen Herrscher in Jerusalem. Weißt du, sie haben die Anbetung kontrolliert. Wer kontrolliert deine Anbetung, deine Zeit mit Gott? Ich meine, in der Gemeinde beten wir alle zusammen, singen wir alle zusammen, aber Wir müssen ein Privatleben haben. Wer kontrolliert dein geistliches Privatleben? Du sollst zu Hause dich frei fühlen. Die Hände hoch, loben und preisen, dich an der Decke groß hochziehen, mit den Füßen bammeln. Ja, sagst du, das macht man nicht. Paulus sagt, ich möchte, dass an allen Orten Männer, auch Frauen, sollten das auch tun, heilige Hände hoch erheben. Verstehst? Aber das macht man nicht. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn, da gab es von der Christengemeinde, das waren also Anthroposophen, da kommt und bekehrt sich jemand und er sagt, Oberstudienrat, sogar ein Gebildeter, dann sagt der Bruder Matthäus, bei mir ist ein Wunder passiert. Ich kann endlich beim Beten die Hände hochheben. Versteht? Ach, da brauche ich das Wunder nicht. Ich muss ja nur tun. Ich muss nur tun. Aber so viele Christen sind irgendwie gefangen. Ich kann nicht anders. Man muss so und so und so und so machen. Löse dich von deiner Tradition. Bete, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Entschuldigung. Versteht? Sag ihm, wo der Schuh drückt. Was dir fehlt. Lass ihn nicht beherrschen. Von wem auch immer, diese Jebusiter, das sind furchtbare Kerle, diese Niedertreter. Sie wollen dein Leben bestimmen. Das darf ich nicht. Der Teufel versucht, dir einzureden, das darfst du nicht. Besuch in Weinsberg bei Heilbronn, eine Schwester, der ging so schlecht, hatte Depressionen gehabt im höchsten Stadium und so weiter, saß nur noch in ihrer Wohnung und ich komme hin und Fenster am helllichten Tag, draußen scheint die Sonne, der Himmel ist blau und alle Leute sind draußen glücklich, aber die sitzt da drin zusammengekauert und Vorhänge zu. Aber ihr Schwester, merkst du nicht, draußen scheint die Sonne, der Himmel ist blau und alle sind glücklich und du sitzt da so zusammengekauert. Ja, weißt du, das Leben hat keinen Wert. Mein Leben ist verpfuscht und sie hat sich selber aufgegeben. Weißt du, der Teufel kann es bewirken, dass du dich selbst aufgibst, dass du resignierst. Und dann sehe ich ein Harmonium stehen, weißt du, wo man mit den Füßen tritt und so Register zieht, so ein Harmonium. Und sage ich, Schwester, hast du früher Musik gespielt? Ja, das habe ich gerne gemacht. Früher habe ich gesungen. Habe ich gesagt, hast du ein Liederbuch da? Ja, da hast du noch einen Pfingstjubel gehabt. Ich habe gesagt, komm, wir setzen hin, du spielst jetzt, wir singen dein Lied. Und habe Fenster aufgemacht, dass frische Luft reinkommt, Vorhänge aufgezogen und die hat es angefangen zu spielen. Und dann haben wir gesungen, wir beide ein Duett, sie und ich. Mit meiner Stimme und wir waren happy. Und dann kommen die Leute und dann sagt sie, ich habe schon jahrelang nicht mehr gesungen. Das war das Erste, was sie mir gesagt hat. Oder man tut es, ich habe schon so lange nicht mehr gesungen und schon so lange nicht mehr gespielt. Und dann kamen Leute nachher, so Frau, sowieso, was haben Sie gemacht? Sie haben so schön gesungen, Sie haben so schön gespielt, spielen Sie noch einmal. Spielen Sie immer wieder. Und sie hat Freude am Leben bekommen. Der Teufel kann deine Anbetung zerstören, indem du dein Klavier einrosten lässt, indem du deine Gitarre verschimmeln lässt, indem du deine Flöte vergammeln lässt. Weißt du, deine Mundharmonika, nimm das und spiele und preise den Herrn, gebrauche diese Talente. Und wenn du nichts hast, hast du 10 Saiten. Und in der Bibel heißt es, singt und jubelt laut und klatscht in die Hände, klatscht die Bäume sogar. Und da kannst du, stell mal vor, du klatschst zu Hause, dann werden bald deine Dämonen zu Hause vertrieben. Diese unreinen Geister, die in deiner Wohnung nichts zu suchen haben. Die gehen gleich, verstehst? Das ist, wie man Dämonen vertreibt, wie man Trauergeister vertreibt, wie man die Jebusiter vertreibt. Fang an zu klatschen. Und nicht nur, das Leben hat keinen Sinn. Ich bin so traurig, so niedergeschlagen. Du kannst dich gleich beerdigen lassen. Ja, du würdest geschockt sein, wenn du erfahren würdest, wie manche kirchlichen Lehren und Dogmen und Arten und Traditionen entstanden sind. Du wirst erschockt, geschockt sein. Die meisten Dogmen, die sind gar nicht auf göttlichen Mist gewachsen. Die sind gar nicht von Gott gegeben. Und selbst wenn sie von Gott gegeben worden wären, die haben heute nichts mehr zu sagen. Viele Dogmen sind mit Geld erkauft worden, die Kirchenväter sind bestochen und manipuliert worden und dann haben sie es eingeführt in die christliche Kirche, in die Gemeinde und dergleichen. Die ganzen Konzile, die sind nur auf Lügen aufgebaut worden. Weißt du, es ist schrecklich. Und dann glaubt man, das ist die Wahrheit. Und was sagt Jesus? Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, ich bringe euch was Neues. Und Jesus sagt, nicht Hände waschen und so weiter. Weißt du, das ist gut gewesen, wenn eine Seuche durchs Lande zieht. Aber viele glauben, dass wie die Jebusiter, was niedertreten und sagen, das müsst ihr tun, wir knien uns alle hin. Aber da erreichst du nichts. Du musst lernen, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit und nicht hier und nicht dort. Vieles, was wir heutzutage Land auf Land ab haben, ist nichts anderes wie Menschenmeinung. Ist von den Pharisäern, was nur überlebt hat. Das ganze Judentum ist nichts anderes als Ableger vom Pharisäer. Nur die Pharisäer haben da überlebt und das weitergegeben. Und deshalb, was wir auch hier haben. Und Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. David sagte, diese Jebusiter, die müssen wir einnehmen. Schluss damit, vergiss es, abhaken, wir gehen weiter. Wer bist du? In der Bibel heißt es, bezahl dem Herrn dein Gelübde und dann wird er dir helfen, dann wird er dir deine Herzenswünsche erfüllen. Fang an, den Willen Gottes zu tun. Wie betest du im Vater Unser? Weißt du, wir leiern das Vater Unser so runter. Dein Wille geschehe. Aber wo ist das? Der Wille Gottes ist ganz was anderes als das, was du tust. Sei nicht böse, dass ich das sage, aber so ist es. Der Wille Gottes ist ganz was anderes. Wir sollten mal aus uns raus. Wir sollen christlich werden. Und anfangen so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wie Jesus uns den Vater vermittelt hat. Wir sollen wieder mit dem Vater reden, nicht Herrgott, Allmächtiger und was weiß ich noch. Nein, Daddy, Papa. Und dann im Vater Unser beten wir und leiern runter und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wo ist das? Die meisten Christen liegen im Knatsch. Liegt einer dem anderen in die Wolle. Verstehst? Guck mal die Christenheit an. Da hat Mutter mit Tochter, Sohn mit dem Vater und was weiß ich. Die sind verstritten, die ganzen Familien. Jemand rief mich an, Pastor, kannst du mich beerdigen? Ich habe gesagt, hast du niemand in der, ich werde dich beerdigen. Aber was dein ganze Beerdigung arrangiert, hast du da niemanden? Nein, ich hab niemanden. Da habe ich gesagt, hast du keine Geschwister? Doch. Dort wohnt eine Schwester und meine Schwester und dort, mein Bruder wohnt hier in Berlin. Ich habe gesagt, ja, der soll das alles machen, lass doch den machen. Ja, mit ihm will ich nichts zu tun haben. Und dann wundert man sich, wenn man krank ist. Dann wundert man sich, wenn man sich krank ist. Der Bruder wohnt nur ein paar Ecken weiter. Zerstritten. Ich bin Christ. Ich glaube an Herrgott. Verstehst du, an den Teufel glauben sie, aber nicht an Herrgott. Ein Herrgott ist, weißt du, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wenn wir nicht vergeben, kommen wir zu den Folterknechten. Und da werden die Schraubzwingen gedreht. Mehr und mehr. Und du kommst nicht raus von den Folterknechten, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Vergib. Das sind diese Jebusiter, die niedertreten, die krank machen, die schwach machen, die arm machen. Josua Kapitel 3, Vers 10. Und daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott mitten unter euch ist, ihr Israeliten. Er wird die Kanaaniter und vor allem die Jebusiter vor euren Augen vertreiben. Von wegen. Die haben 400 Jahre lang nicht erlebt, dass der lebendige Gott unter ihnen war. So ab und zu mal ein paar Richter. Aber dass die Jebusiter vertrieben worden sind. Die haben nicht erlebt, dass der lebendige Gott mitten unter ihnen ist. Erst als David kam und die Jebusiter vertrieb, da war das Zeichen, dass der lebendige Gott unter ihnen ist. Und die Bibel sagt, und ich werde die Hütte Davids aufrichten. David hat den Mut und die Zivilcourage gehabt, die Jebusiter wegzujagen, zu verscheuchen. Solange die Jebusiter da sind, ist der lebendige Gott nicht da. In aller Liebe. Kannst noch so religiös sein, kannst die Opfer annehmen, kannst Tempel haben, eine heilige Stätte und was weiß ich, und kann sagen, hier hat Vater Abraham mal geopfert, hier war der Melchisedek, hier war das und das und das. Solange dich, und jetzt pass auf, vielleicht läufst du weg und erschrickst dich, aber solange dich hochkirchliche Rituale, kirchliche Kulte, Zeremonien, Klimbim, religiöse Bräuche beherrschen, weißt du, solange du dich nicht davon gelöst hast, von diesen ganzen Tamtam, religiösen Tamtam, und dich immer noch mit diesen Dingen arrangierst, kannst du nicht dem Wort Gottes folgen. Du bist blockiert. Du bist gelähmt. Das sind die Jebusiter, die dich beherrschen. Diese Jebusiter kontrollieren dein religiöses Leben. So muss ich beten, so muss ich beten. Und dann stehst du da und dann wackelst. Oder dann betest Richtung Mekka. Oder was auch immer ist. Und man braucht immer zum Beten einen Kompass. Dieses Hochkirchliche, du musst erlöst werden von diesem Hochkirchlichen. Die Jebusiter waren hoch oben, auf dem Berg Zion. Das hat nichts mit Glauben und mit Gott zu tun mehr gehabt. Weißt du, du bist wie der Simson vielleicht, in der Tretmühle der Philister, trittst und denkst, ich arbeite wie ein Hamster, rennst du, aber bist nur im Hamsterrad. Und das war der Simson, bis Gott ihm Gnade geschenkt hat. Er sagte, noch einmal möchte ich die Kraft Gottes, den lebendigen Gott erleben. Die haben mir meine Augen ausgestochen, die haben mich ruiniert, mich kaputt gemacht. Und der Teufel versteht, Christen kaputt zu machen. Und der Simson war ein Messias, war ein Heiland. Gott hat ihn berufen, sogar geweissagt, dass er vom Heiligen Geist ist und dass er ein heiliger Mann sein wird. Aber er war nicht konsequent, hat Kompromisse gemacht, hat mit der Delilah gespielt und hat sein Heil verspielt. Gott segnet und duldet keine Kompromisse, meine Lieben. Deshalb, wer bist du? Wer bist du? Was machst du? Geduldete Kompromisse sind Schläfer. Geduldete Kompromisse sind Schläfer. Eines Tages werden sie aufwachen. Eines Tages, wenn du schwach bist, wenn du Probleme hast, wenn du krank wirst oder was weiß ich. In schwachen Momenten kommen diese Schläfer und ergreifen die Initiative und dann machen sie dich fertig. Es reicht nicht aus, dass du nur die Wahrheit kennst und weißt, um was es geht und weißt, wer du bist. Du musst auch das sein. Nicht nur, dass du das weißt, sondern auch wirklich sein und umsetzen, zur Tat werden lassen. Mitten unter den Israeliten und dem Volk Gottes wohnen diese Heiden, die nichts zu suchen haben. Da lebte der Geist Kanaans weiter, dieser Götzendienst. Weißt du, die Israeliten konnten sich nicht, solange Sion nicht ihnen gehörte, dieser Tempelberg, wo dann später der Tempel stand, sie konnten nicht ihre Feste feiern, wie sie wollten. Sie mussten, weißt du, die Kanaaniter oder die Jebusiter haben es bestimmt, wann die Sonne aufgeht, wann der Sabbat beginnt, wann der Neumond kommt. Sie waren unter der Herrschaft der Dämonen, auf Deutsch gesagt. Die armen Jebusiter, ja, Geist der Unterdrückung. Sie hatten kein Heiligtum, kein Zentrum in ihrer Mitte, keine Gegenwart Gottes, bis David kam. Die Stadt war beherrscht von Dämonen. Und deshalb, wir wundern uns manchmal, lieber Gott, was ist mit mir los? Warum habe ich keine Freude? Warum bin ich nicht begeistert? Warum klappt das bei mir nicht? Vertreibe deine Jebusiter, wer das auch immer ist, die behindern und leben dein geistliches Leben. In aller Liebe. Satan versucht, die zentralen Punkte unseres Lebens zu beherrschen und zu kontrollieren. Immer so diese Schnittstellen, die dich von Gott abschneiden und trennen. Jerusalem gehört dem Herrn. Dein Jerusalem, nicht die Stadt da unten, nicht Palästina, jetzt ist es zu spät. Aber dein Herz sollte dem Herrn gehören. Das sollte der Ort der Anbetung sein. Wie heißt es in der Bibel? Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Ja, das sollte, den ganzen Tag solltest du in fantastischer Stimmung sein. Und so wie deine Seele ist, so geht's dir. Und wie es deiner Seele geht, lass deine Seele gut gehen. Mir ist wohl in dem Herrn. Die feindlichen Festungen, solange sie noch da sind, solange der Feind noch triumphiert, solange er sich so sicher fühlt, ja, verstehst du, lass ihn machen. Ein bisschen Religion schadet ihm nicht. Aber wir wollen keine Religion, wir wollen den lebendigen Gott unter uns haben, in unserer Mitte. Der Feind fühlt sich sicher, und ich sage dir, wann der Feind sich sicher fühlt, wenn wir nicht mit Gott reden, wenn wir nicht mit Gott kommunizieren und wenn wir über ihn nicht mehr reden. Satan, weg mit dir. Verstehst du? Wir sollen ja dem Teufel widerstehen. Aber wir können dem Teufel nur widerstehen, wie Jakobus sagt, unterordne dich unter Gott. Unterstell dich unter Gott. Und erst dann hast du Autorität, auch dem Feind zu widerstehen. Vorher nicht, dann lacht er dich aus. Solange du nicht unter Gott stehst, dann sagt er, ja, strampel dich mal. Das bringt dir sowieso nichts. So, der Teufel fühlt sich wohl, wenn wir die heiklen Themen nicht erwähnen, wenn wir die Wahrheit unterschlagen, wenn wir Gott nicht so ehren, wie er geehrt werden möchte, an erster Stelle, am ersten Tag der Woche, so waren die Christen, sie haben sich versammelt am ersten Tag der Woche, in der ersten Stunde, und was du in der ersten Stunde gemacht hast, das ist dann der ganze Tag gewesen, so wie der Anfang ist, wie die erste Ernte ist. Und wenn die Ernte Gott geweiht wurde, dann ist der Rest der Ernte auch so dementsprechend. Der Feind, gerade aus der Festung, macht immer wieder Überfälle, Raubzüge und versucht immer wieder, gegen uns anzugehen. Immer wieder kommt ein Moment, da kommen Lästergedanken in einem auf, wenn dein Herz nicht koscher ist. Und dann wirst du an deine Vergangenheit erinnert, was da alles so war. Wer bist du? All diese bitteren Wurzeln müssen ausgerottet werden. Diese Festungen Satans. So, ja, wir haben Kartoffelacker gehabt und da mussten wir zeitlang unser Acker so bearbeiten, da waren sie in die Wicken, verstehst du, das war ja furchtbar und da mussten sie mit Wurzeln, das keine Reste, sogar wenn du Wurzeln abgerissen hast, die Wicke wuchs weiter, dieses Unkraut wuchs weiter. Also die Wurzeln müssen entfernt werden, damit wir wieder sauberes Ackerfeld bekommen. Und da wird Jerusalem eingenommen, Schluss gemacht mit dem, was vorher war, sich davon getrennt. Löse dich von deinen Schablonen, von deinen Festlegungen, von deinen Schubladen. Fromme Schablonen sind genauso schlimm wie Sünden. Noch schlimmer. Die Sünde, die erkennst noch als Sünde, aber die Schablonen, da denkst du, das ist gut, so hat meine Mutter gemacht, so hat meine Großmutter schon so gemacht und so weiter. Ja. Schablonen, sie nehmen dich gefangen. Die machen dich zum Knecht und Sklaven. Die ruinieren dein Leben, diese menschlichen Satzungen. Der Herr Jesus, bitte nicht erschrecken, aber der Herr Jesus hat ständig die jüdischen Satzungen gebrochen, auch wenn sie von Gott waren. Und die waren von Gott, Sabbat war von Gott. Und was macht Jesus? Der halt permanent am Sabbat. Reinheitsvorschriften, die waren von Gott, aber Jesus bricht all diese Satzungen und sagt, den Menschen ist das alles gegeben. Es geht ja um Gott. Wir sollen mehr sehen, was der Herr will. Oder die Juden waren so perfekt, wir wollen mit Sünder und Zöllner nichts zu haben. Ich werde morgen darüber sprechen. Jesus nimmt die Sünder an, die Zöllner. Redet mit der Frau auf der Straße. Das ist ja eine Schande. Berührt die Aussätzigen. Läuft nicht weg. Das ganze Traditionelle, die ganzen Schablonen, die einen Menschen fertig machen, die bricht Jesus. Und ich sage euch eines. Wenn wir die Schablone nicht brechen in unserem Leben, wir wären eines Tages depressiv am Schluss. Und deshalb, ich bin manchmal entsetzt. Eine Studie hat es festgestellt vor Jahren, dass gerade die Christen aus freikirchlichen Raum, die Christen in der Psychiatrie landen. Weil sie zu religiös werden, zu bigottisch. Die überspannen das alles. Und die fühlen sich schuldig, weil sie die Leistung nicht bringen, die der liebe Gott von ihnen anscheinend erwartet. Was er gar nicht erwartet. Also, aber die landen in der Klapsmühle. Entschuldigung, aber das ist es. Warum? Weil sie unter dem Druck stehen. Depression, Druck, Unterdrückung, Niederdrücken. Schablonen bringen uns Minderwertigkeitskomplexe, verunsichern uns, machen uns engherzig, machen uns ungeistig, unbeweglich, unflexibel. Löse dich davon. Wer bist du? Finde deine Identität. Und dann kommst du auf eine ganz neue Ebene wieder, ganz neu. Stehst vor Gott und sagst, danke Herr, dass du mich geschaffen hast. Jetzt habe ich Raum und jetzt habe ich viel Luft. Und der Herr ist gekommen, um uns eine Zeit des Aufatmens zu schenken. Deshalb ist Jesus gekommen. Wenn ich daran denke, der Bruder Paulus, Pharisäer von Pharisäern, der war so ein Extremer. Aber Gott hat ihn erlöst, dass er diese ausgefahrenen festgefahrenen Gleise verlassen konnte. Den Judaismus, die ganze Gesetzlichkeit. Und er war ja ein Jude, durch und durch. Er durchbricht diese Schablonen und sagt, wir sind in Christus freigemacht. Durch den Heiligen Geist sind wir freigemacht. In 2. Timotheus 2, Vers 15 und folgende Verse. Bemühe dich, lieber Timotheus, bemühe dich, dass du vor Gott bestehen kannst mit deiner Lebensführung und deinem unbeirrten Wirken als einer, der sich an das Wort der Wahrheit, der guten Nachricht von Jesus Christus klar und unverkürzt festhält. Auf das lose Geschwätz gewisser Leute, lass dich nicht ein. Und das kann auch so Schablone sein. Weißt, bei uns in der Gemeinde, bei uns in unserem Hauskreis, bei uns in unserer Kirche, löst dich. Und da heißt es von diesem bösen Geschwätz, sie werden immer mehr und noch weiter von Gott entfernt und ihre Lehre frisst sich wie Krebsgeschwür. Dann wunderst dich. Weißt du, was geistlich passiert, passiert auch im Natürlichen, früher oder später. Deshalb 2. Timotheus 2, Vers 8 noch weiter. Halte dich fest an Jesus Christus, hab ihn vor Augen, immer wieder denk an ihn und so weiter und leide mit ihm. Denn wir haben ja ihn angenommen, das Wort Gottes kann nicht in Fesseln gelegt werden. Das Wort Gottes kann nicht in Schablone gepresst werden. Das Wort Gottes kann nicht in eine Schublade gepresst werden. Nur wer Jesus vor Augen hat, ihn sieht, ihn als Vorbild hat, der lebt ein freies Leben. Alle anderen sind hypnotisiert, benebelt von Religionen, die torkeln, sind besessen von Schablonen. Sie brauchen immer eine Schablone. Ich werde nie vergessen, da kommt jemand zu mir vor Jahren und sagt, Pastor, kannst du uns nicht so Regeln geben, so Satzungen geben, so einen Katechismus wie Martin Luther, damit man weiß, was man tun und nicht tun darf? Ich sage, weißt du, du hast den Katechismus und die Regeln in deinem Herzen eigentlich. Der Heilige Geist sagt dies. Du musst nur auf den Heiligen Geist hören. Ja, aber es muss uns gesagt werden, habe ich gesagt, ja, du hast von der Bibel, du hast den Professor, den Lehrer, den Doktor, du hast alles in dir. Lass den Geist Gottes arbeiten. So ein Katechismus unterdrückt einen nur. Das sind schöne Regeln, wunderbar, aber sie machen die Menschen besessen. Und es gibt genug Unterdrücker, die unser Leben unterdrücken, die nicht wollen, dass du gesegnet wirst und dass du Erfolg hast, dass dir gut geht, dass du gesund bist. Die sind Unterdrücker. Der Teufel hat Spaß, dich krank zu halten. Denn dann verdient er was. Die Pharmaindustrie, die Krankenhäuser, die ja, Schwestern und die Brüder, die verdienen nur. Weißt du, wenn du krank bist. In China gab es zeitlang Ärzte, die haben nur Geld bekommen, wenn der Patient gesund war. Und wenn der krank war, haben sie nichts verdient. Denn der hat sein versagt in seinem Beruf. Das sollte heute auch eingeführt werden. Verstehst du? Dann werden wir alle pleite gleich. Weißt du, Gott will, dass du lebst. Und die, weißt du, die wollen, diese ganzen Unterdrücker wollen an dir nur verdienen. Und der Teufel braucht Dumme. Und er findet er auch. Gott gibt deine Identität nicht auf. Der Teufel hat Angst vor Leuten, die die Wahrheit erkennen. Die wissen, um was es wirklich geht. Was der Teufel vorhat. Johannes der Täufer. Er lässt sich nichts vormachen, er lässt sich auch nicht zwingen. Er weiß, er wäre eigentlich als hoher Priester in der Reihe nach dem Vater Zacharias, aber er sagt, ich gehe lieber an den Jordan und dort arbeite ich und wirke, das ist mein Arbeitsplatz. Er denkt mal einmal anders, anders als gewohnt, anders als die Tradition sagt. Er ist nicht der Messias, er ist kein Superstar, obwohl ganz Jerusalem rauskommt, verstehst du? Er ist nicht der Verheißene. Er ist nicht der, nach dem die Leute Ausschau halten. Das wäre ja, stell mal vor, das würde heute jemand so wie Johannes der Täufer sein, da würde mancher Superpastor oder Superevangelist würde sagen, Leute, schaut her, ich habe die Wahrheit erkannt. Er war ein Realist. Er hat nicht die Gunst der Stunde genützt. Nein, er sagt, ich bleiben. Ich will Gott gefallen. Ich bin nicht er. Ich bin das Ebenbild Gottes. Gott hat mich so gewollt, dass ich so predige am Jordan, tut Buße. Und lasst euch taufen. Und der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Durch die Wiedergeburt. Jetzt wirst du ein Original. Wir werden Originale durch die Wiedergeburt. Wir werden wieder das, was Gott wollte aus unserem Leben. Stück für Stück. Wir werden Stück für Stück regeneriert, wiederhergestellt, verwandelt. Da läuft dieser Film wieder rückwärts. Hast du schon mal gesehen, wie Film rückwärts läuft? Weißt du, da geht halt wieder alles an dem Platz, wo das früher alles war. Dein Leben läuft rückwärts. Man bekommt wieder zu sich selbst. Wiederherstellung ist einfach Rückwärtsgang einlegen. Immer weiter zurück. Finsternis wird zum Licht. Lüge zur Wahrheit. Tod zum Leben. Die Schwäche zur Kraft. Verstehst du? Zurückgehen. Das, was du einmal warst. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jetzt jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur oder Schöpfung. Das Alte geht vorbei. Ein neues wird. Bei Gott sind die alten Dinge vergangen, passé, gibt es nicht mehr. Jetzt bist du eine neue Schöpfung, du hast eine neue Identität. Jeder Wiedergeborene ist eine neue Kreatur Gottes. Gott gibt dir ein neues Image, ein neues Outfit. Das Alte ist vorbei. Du bist nicht mehr. In dem Moment, wo du Christ wirst, bist du eine neue Schöpfung. Und jetzt solltest du dafür dich halten. Das bin ich. Jesus ist für mich gestorben, er hat mich errettet, er hat mich freigekauft. Dieses Brandmal der Sünde des Teufels ist aus meinem Leben entfernt. Als Wiedergeborene lebe ich zwar im selben Körper noch wie bisher, habe dieselbe Persönlichkeit, bin das gleiche Wesen, das bin ich alles noch, aber eine neue Auflage, eine neue Einkleidung. Das Alte ist ausgezogen, aber mein Charakter ist geheiligt, meine Persönlichkeit, mein Wesen, mein neues Sein. Ich bin jetzt was Neues durch Christus geworden. Du bist jetzt verklärt. Dein Wesen ist gereinigt. Das Geistliche steht im Vordergrund, nicht mehr das irdische Materielle, das Vergängliche. Du hast Motor ausgetauscht in deinem Leben. Weißt du, ein neues Herz, neuen Geist hast du bekommen, neue Motive, neue Beweggründe. Und es ist so wichtig, dass du das weißt, ich bin erneuert, ich bin neu geschaffen. Ich verwende gerne das Bild vom Wasser, so ein Wassertropfen, das vom Himmel fällt und wieder zum Himmel aufsteigt, H2O. Weißt du, das erscheint mal als Dampf, als Eis, als Schnee, egal was es ist, aber es bleibt immer H2O. Und du bleibst auch immer das, was du bist. Glaub mir das. Du, also eine Persönlichkeit, das bleibst du. Die Zusammensetzung. Aber geheiligt, verwandelt, verändert, verklärt. Ist das nicht herrlich? Durch die Wiedergeburt bist du in einem neuen Zustand. Ein neues Gefüge. Verstehst du jetzt, bist anders. Spielst eine neue Rolle. Jetzt musst du dich an Gott gewöhnen. Das ist mir so groß, ich muss mich an Gott gewöhnen, auch als Christ. Mir wird Gott nicht überstülpt. Ich lerne Tag für Tag mit ihm umzugehen. Je mehr ich Umgang mit ihm habe, desto intimer und persönlicher werde ich. Ich muss mich an Gott gewöhnen. Ich muss an seine Familie mich gewöhnen, die Gemeinde. Ich muss die Menschen annehmen, das Umfeld annehmen, das Volk Gottes annehmen. Und das Volk Gottes ist so bunt. Weißt du, das Volk Gottes ist aus allen Sprachen, aus allen Nationen, aus allen Rassen. Da sind Juden dabei, da sind Heiden dabei, da sind Deutsche dabei, da sind Amerikaner dabei, da sind Russen dabei, Chinesen dabei, das sind alle dabei. Gott macht keinen Unterschied. Die Verwandlung ist so diese Transformation, diese Metamorphose, diese Umwandlung, das ist diese Wiedergeburt. Bei Pflanzen geht es permanent, erlebt man das immer wieder, wie das passiert. Da plötzlich, ja, aus dem Samenkorn wird ein Pflänzchen, ein Strauch, ein Baum und dann setzt es Früchte an und es verwandelt sich mehr und mehr. Auch im Tierreich, von einer Raupe wird ein Schmetterling, von einer Kaulquappe wird ein Frosch. Hast du schon mal eine Kaulquappe gesehen, verstehst? So ein Schwanz und dann Kugel und da denkst, das ist, aus dem wird nie ein Frosch werden. Der lebt im Wasser, dieser Kaulquappe lebt im Wasser. Ein Frosch hüpft auf dem Land, die Kaulquappe frisst ganz was anderes als der Frosch. Weißt du, in jedem Tümpel erlebst du das Wunder der Verwandlung. Und genauso, du erlebst mit deiner Bekehrung als Kaulquappe, wie aus dir ein Frosch wird. Und das auf Menschen übertragen. Weißt du, das ist eine ganz gewaltige Veränderung von Kaulquappe zum Frosch. Während die Larve Wasser oder aus dem Wasser Sauerstoff nimmt, aufnimmt, ist beim Frosch die Kiemen da, verstehst du, und atmet anders den Sauerstoff ein, durch den Mund und durch die Nase. Und da passiert, das ist so eine gewaltige Umstellung. Plötzlich, du wirst Christ, du erlebst Heiland als Kaulquappe. Weißt du, dann atmest du ganz anders, du atmest den Heiligen Geist, Stück für Stück. Deine Kiemen verwachsen und du, mir ist so wohl, Halleluja, ich freue mich im Herrn. Die Atmung, dein Blutkreislauf beginnt ganz anders zu arbeiten, deine Lunge fängt an zu funktionieren. Die Kiemen, die innen drin waren, die sind plötzlich draußen, verstehst du, atmest ganz anders. Alles wird zurückgebildet. Das ist Verwandlung. Aus Kaulquappe wird ein Frosch. Plötzlich lebst du von ganz anderen Stoffen. Die Kaulquappe lebt ja nur von pflanzlichen Stoffen. Jetzt lebst du von Fliegen und Käferchen oder was sonst noch was. Und genau das, aber dieser Kaulquappe und der Frosch ist dieselbe Wesen, dieselbe Person, würde ich sagen, dasselbe Geschöpf, nur lebt in einer anderen Form und einer anderen Weise. Und genau das Gleiche gilt auch für Menschen. Wir bleiben dieselben. Denk nicht, und das habe ich gedacht als junger Christ, stand ich vom Spiegel nach meiner Taufe, habe gedacht, lieber Heiland, warum strahle ich nicht? Warum habe ich keinen Nimbus? Verstehst du, die anderen, die Heiligen, die haben da so Strahlen gehabt. Bei mir ist gar nichts, bin noch pitschnass, die Haare stehen mir noch ab. Und bis heute, ich bin immer noch der Mensch geblieben. Aber, weißt du, wir warten auf das Äußere. Nein, der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, nicht der Äußere. Der äußere Mensch zerfällt, verstehst du, am Schluss ist es nur noch Aschenputtel. Nichts mehr da. Aber das Wesen ist das gleiche. Die Kaulquappe wird zum Frosch. Aus Knechten werden uns Sklaven und so weiter, aus Verlorenen, aus Sündern werden Heilige. Wir werden teilhaftig der göttlichen Natur. Plötzlich sind wir ganz woanders. Und diese göttliche Natur ist unbegrenzt. Wir leben auf einer ganz anderen Ebene. Entdecke, wer du bist. Bist du immer noch eine Kaulquappe, eine Raupe? Verstehst du? Die Raupe, die krabbelt fürs Kraut und was weiß ich. Aber aus dieser Raupe wird eines Tages ein Schmetterling. Und es ist ein langer Prozess durch Verpuppung und. Je mehr Gemeinschaft du mit Jesus hast, desto mehr Göttlichkeit kommt in deinem Leben hinein. Die Gemeinschaft ist die Grundlage des Glaubens. Deshalb ist es so wichtig, dass du Gemeinschaft mit Gott hast. Nicht nur Gemeinschaft in der Gemeinde, dass du deinen Bruder oder deine Schwester siehst. Schöner Rücken kann auch entzücken. Verstehst? Um das geht es nicht. Um das geht es nicht. Es geht darum, dass du Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist hast. Das ist so wichtig. Auf dem Nachhauseweg, im Park, auf dem Fahrrad oder wo auch immer, wo du Stille hast, im Stau, wenn du stehst. Du kannst mit Gott reden. Wenn du einen gut kennst, viel Umgang mit ihm hast, dann vertraust du auch ihm. Aber wenn du keinen Umgang mit Gott hast, vertraust ihm nicht. Wer den Sohn kennt, heißt es in der Bibel, der kennt auch den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Diese neue Schöpfung, du erlebst wunderbare Dinge. Durch die Wiedergeburt wirst du plötzlich, ja, diese Kaulquappe wird plötzlich ein Frosch. Ja, durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch die Naturgesetze. Das passiert nicht über Nacht. Und Geschwister, lasst uns Realisten sein. Erwarte nicht Wunder über Nacht. Du wirst Christ, du hast dich bekehrt, hast dich taufen lassen, bist in der Gemeinde. Und du wirst nicht über Nacht ein Heiliger. Das brauchst du ein Leben lang. Wir sind Teilhabe des Christus geworden. Hebräer 3, Vers 14. Aber es geht nicht über Nacht. Dann sind einige Schlachten noch zu vollenden. Entdecke deine Identität, die Salbung Gottes in deinem Leben, was Gott mit dir plant, was Gott mit dir vorhat. Nicht nur zum Schlafen. Wir sind nicht gerettet, um zu schlafen, sondern wir sind gerettet, um den Kampf des Glaubens zu kämpfen, den Lauf zu vollenden. Die Salbung ist es. Und die Salbung passiert, indem ich Gott die Ehre gebe, Gott preise und Gott anbete. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und je mehr du daran denkst, desto mehr Gutes wirst du erleben. Wer auf Gott schaut, der hält die Übersicht. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. David hat im Kampf mit dem Riesen Gott nicht vergessen. Er hat sich auf Gott verlassen. Und du solltest auch lernen, den Umgang mit Gott. Und glaub doch nicht, dass der David sofort von heute auf morgen auf den Goliath losgerannt ist. Der sagt, so wie der Herr mich bewahrt hat mit dem Bären, wie der Herr mir geholfen hat beim Löwen, als der Löwe meine Herde überfallen wollte, so wird der Herr auch hier mir helfen. Und dann noch etwas. David war sich bewusst, wie gehe ich auf den Goliath zu. Als er dann in der Rüstung Sauls stand, sagte er, nee, so kann ich nicht, so geht's nicht. Ich brauche meine Rüstung, Badehose oder Lendenschutz, Steinschleuder und dann geht er los. Und du solltest in deiner Rüstung kämpfen und nicht die Rüstung, was weiß ich, von dem und jemand anderen. Du sollst auch niemanden kopieren, du bist ein Original. Du, in der Rüstung eines anderen wirst du dich nicht wohlfühlen. Entweder kratzt es hier oder kratzt es da oder was weiß ich, wo es kratzt. Irgendwo wird es kratzen und drücken und zwacken. Und du bist nicht so flexibel und nicht beweglich. Gott will dich in deiner Flexibilität haben, wie er dich geschaffen hat. Identität ist ein tiefes inneres Wesen. Du erkennst, das bin ich. Und da bist du unschlagbar. Und solange du dich selbst nicht kennst, kennst auch Gott nicht. Kannst Gott nicht kennen. Weißt du, und David wusste, so, wenn ich in der Rüstung Sauls gehe, werde ich Gott blamieren. David sagt im Psalm 118, Vers 13, man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Lied. Weißt du, dann hat er seine Harfe genommen, gespielt und gesungen zur Ehre Gottes und Dämonen sind weggelaufen. Wenn wir singen für uns spielen und eine Harfe kannst du nur spielen mit dem Herzen. Eine Harfe kannst du nicht einfach so spielen nach Noten. Du musst das Herz mitmachen. Und nach dem Herzen hat er dann gespielt. Und da sind Dämonen gewichen. Glaub doch nicht, dass nur bei irgendwelcher Musik, wenn du CD auflegst oder was auch immer, ist lieb und nett. Aber da fliehen die Dämonen nicht. Du musst mit dem Herzen spielen. Singet und spielet mit dem Herzen. Er gibt mir Macht in meinem Lied. Er ist mit mir eine Rettung geworden. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Häusern der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Praise Gott, Psalm 118. Das ist Identität. Behalte dies und wisse, Gott ist auf meiner Seite. Gott ist meine Kraft. Und Offenbarung 1, Vers 6. Er hat uns gemacht zu Königen und Priestern. Komm nicht so wie Omele und Opele, verstehst du? Komm wie ein König in Autorität. Stehen Sie bitte auf. Verstehst du? Wir gehen weiter. Weißt du, nicht so uns schlürfen. Das ist nämlich die Not vieler Christen. Die kommen wie Bettler. Verstehst du? Auch wenn sie beten. Wenn wir beten, wie sollen wir Könige und Priester vor Gott treten? Wir haben Autorität. Aber wenn du das nicht weißt, was du bist, Offenbarung 1, Vers 6, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor seinem Vater, Jesus Christus. Du sollst der Schlange den Kopf zertreten, nicht der Herr Jesus. Lies mal, was in 1. Mose 3, Vers 15 steht. Der Same der Frau, das kann Abel sein, das kann Abraham sein, das kann Hinz und Kunz sein, das kann jeder sein. Der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das ist natürlich Jesus als letzte Endstation, aber jetzt bist du dran. Nicht nur Jesus, sondern du und ich, wir alle sollen der Schlange den Kopf zertreten. Und wir sollen uns auf Schlangen und Skorpione stellen. Du sollst als Überwinder deine Straße gehen. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Gott gibt uns eine neue Identität. Wir sollen anders sein als die anderen. Wir sollen uns abheben von der Masse. Wir sollen Originale sein und werden. Römer Kapitel 8, Vers 14. Der Heilige Geist macht uns zu Kindern Gottes, Söhnen Gottes, zu Töchtern Gottes. Und Römer 8 beginnt, ihr Söhne und ihr Töchter des lebendigen Gottes. Und wenn die Jebusiter vertrieben werden, ist der lebendige Gott unter seinem Volk. Und solange die Jebusiter noch da sind, regiert der Teufel. Ausgedrückt, anders ausgedrückt, der Zeus vom Zion. Durch Christus sind wir erlöst von jeder Sklavenmoral, von jeder Beleidigung, Kränkung und was weiß ich. Du hast eine ganz neue Identität in Jesus Christus. Was muss ich tun? Gar nichts. Nur von Gnade bei Gott. Das ist alles. Leb so, dass du Gnade bei Gott findest. Tu das, sei offen, ehrlich, aufrichtig, lerne aus der Bibel und nur von Gnade bei Gott. Er lebt in einer sündigen Welt. Und lies mal die ganzen Helden des Glaubens. Sie haben auf Gott gehört und sie haben nur das gemacht, was Gott gesagt hat. Das ist das Geheimnis. Original bleiben, lass dich nicht verbiegen, verstümmeln, behalte dein Rückgrat und bricht dein Rückgrat nicht. So viele Christen leiden am Rückgrat. Bandscheibe 1, Bandscheibe 2, Bandscheibe 3, Bandscheibe 5, was weiß ich, wie viel Steißbein nachher kommt noch. Schwanzknochen heißt das in Englischen. Und ich sage dir eines, der Teufel will dein Rückgrat brechen. Und wie macht er das? Indem du anfängst, negativ über deine Familie zu reden. Indem du anfängst, negativ über deine Gemeinde zu reden. Indem du anfängst, negativ über deinen Pastor zu reden. Indem du anfängst, negativ über dich selbst zu reden. Da wird dein Rückgrat gebrochen. Am Schluss bist du wieder in der Kaulquappe. Lass dir deinen Namen behalten. Weißt du, der Teufel möchte ein Image dir nehmen. Der Nebukadnezar hat die Jungs genommen, Sadrach, Mesach und Abednego, und hat ihnen heidnische Namen gegeben. Der Teufel will dich zu einem Heiden in eine Schablone pressen, nach babylonischen Göttern. Aber die sagten, nein, wir werden nicht von deinem Tisch essen. Wir werden nicht deine Götter anbeten. Und Daniel hat nirgendwo angenommen den Namen, den Belsazar, den Nebukadnezar ihm gegeben hat. Er war er. Behalte deine Identität. Und du hast einen neuen Namen, nur von Gnade bei Gott. Sei das, was du bist. Und lass dir das nicht nehmen. Der Teufel möchte dir einen Stempel aufdrücken, so eine Schablone. Lass dich nicht manipulieren. Identifizier dich nicht mit irgendwelcher Gottheit, mit irgendwelchen materialistischen Dingen, mit irgendeinem Vieh. Weißt du, die heidnischen Völker haben immer ihre Götter als Tiere genommen. Katze und Drache und Wesen. Lass dich nicht manipulieren. Und der Teufel versucht zu herrschen, zu manipulieren oder zu dominieren. Entweder ist er Drache oder Schlange. Lass sie nicht manipulieren. Sei du, bleibe du Und selbst wenn du in einer heidischen Umgebung lebst, dieser Daniel war der Oberzauberer, Entschuldigung, der war Magier von den Chaldeern, der war der Chef von diesen heidnischen Wahrsagern und dergleichen. Er war Gottes Diener und Gottes Prophet, weil er sich nicht manipulieren ließ, hat der Nebukadnezar ihn über alle diese Leute gesetzt. Lies mal Daniel Buch, da wirst du erstaunt sein. Und er war der Boss all dieser Dinge. In einer heidnischen Welt, in einer gottlosen Welt, in einer fremden Kultur, ja, hat er diese Machtposition. Und ich kann euch sagen, Daniel war Daniel und er ließ sich das nicht nehmen. Die anderen drei Brüder auch nicht. Und sie haben gesagt, wir werden unsere Knie nicht beugen vor diesem. Und die waren auch die Obersten. Ja, Kaulquappe oder Frosch, was bist du inzwischen? Was bist du geworden? Ein Heiliger oder bist du noch das geblieben, was du warst? Finde deine Identität. Jesus macht dich zu Persönlichkeiten, zu Licht und Salz in dieser Welt. Und das ist viel, Licht und Salz zu sein. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast nach deinem Bild. Wir sind nicht irgendwie verunanstaltet, vermissbraucht und so weiter. Auch wenn die Welt das getan hat und mit uns versucht hatte, uns einen Stempel aufzudrücken, uns in eine Schablone zu pressen. Wir sind wir das, was du wolltest, dass wir sind. Und das wollen wir sein. Und der Teufel kann es nicht verhindern, dass du es sein. In Jesu Namen. Heiland, stärke meine Brüder, stärke meine Schwester und gib ihnen Gnade, dass sie stark sind in dir und dass sie sich nicht vom Teufel beleidigen und diskriminieren lassen. In Jesu Namen, Herr, du hast uns stark gemacht. Und wir wollen stark sein, wir wollen Überwinder sein, wir wollen wie David sein, wir wollen wie Daniel sein, wir wollen wie Noah sein, wir wollen wie diese ganzen Heiligen gewesen sind. Herr, wir wollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen und wir wollen uns nicht unterkriegen lassen. Und wir wollen das sein, was du aus uns gemacht hast, wie der Johannes der Täufer, eine Stimme eines Predigers in der Wüste, der dem Herrn den Weg bereitet. Danke, Herr, dass du uns gestaltest und uns formst. Du bist der Töpfer und wir sind der Ton. Danke, Herr. Amen.